Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Robots and Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde.de. Wir freuen uns auch ein weiteres Mal mehr oder minder pünktlich mit einer neuen Folge da zu sein über ein Thema, über das wir immer mal wieder gesprochen haben, dem wir aber nie eine ganze Episode, glaube ich, haben zukommen lassen, und zwar Quests. Ihr wisst schon, dieses Ding, was so ziemlich jedes Videospiel hat, damit es überhaupt einen Anreiz gibt, irgendwie von Anfang zu Ende zu kommen, wenn es denn sowas in einem Videospiel überhaupt gibt. Und ohne weitere Umschweife und langes Gesabbel gebe ich jetzt an Johannes um und wir werden uns das hier hin und her reichen, dieses Mikro, wie eine Fetch-Quest und uns gegenseitig Aufträge geben, die wir erfüllen und immer weiter, immer weiter.
Anlass dafür, für dieses Thema, hallo Max.
Hallo Johannes.
Ist natürlich die Veröffentlichung von Death Stranding und die große Offenbarung, dass dieses mysteriöse Spiel, zynisch gesehen von manchen Leuten, eigentlich nichts weiter ist als eine große Fetch-Quest, dass man wenig mehr macht, als zwischen 2, 3, 4 Punkten hin und her zu laufen und virtuelle Dinge zu transportieren.
Richtig, also es wurde ja schon auch, um jetzt bei den kritischeren Stimmen zu bleiben, ja toll, ich bin ein postapokalyptischer Amazon-Paketbote.
Nur noch schlechter bezahlt wahrscheinlich und dann fragt man sich, ist das überhaupt möglich? Ja, anscheinend schon.
Nehmen Sie auch XP?
Likes heißt das ja bei Death Stranding. Und das hat uns dazu gebracht, eben nochmal darüber zu überlegen, was Quests eigentlich sind in Videospielen, was sie machen. Aber zuerst natürlich die große Frage, was sind Fetch-Quests überhaupt? Und ganz grundlegend gesagt, haben wir das ja schon gesagt, meistens hängt das damit zusammen, man bringt irgendeinen Gegenstand von A nach B oder irgendeine Botschaft und muss dann meistens wieder nach A zurücklaufen.
Ich wollte gerade sagen, also das Negative, was mit Fetch-Quest verbunden wird, ist oftmals dieser letzte Punkt, den du gerade genannt hast. Es ist dieses, du kommst von einem Punkt, gehst irgendwo hin und machst irgendwas. Das kann dann wiederum, du kannst etwas, normalerweise, du holst einen Schatz, findest ein Item, du besiegst irgendwelche Gegner und das war's dann meistens auch schon bei den meisten Spielen. Und dann kommst du wieder zurück. Und gerade in einem Spiel wie Death Stranding, in dem es das nicht in erster Linie auf Fast Travel ausgelegt ist, wo viele Wege auch zurückgelegt werden sollen, wo der Weg ist das Ziel, die Reise ist ist dann das, was das Spiel einen erleben lassen möchte, zumindest so nach den Aussagen von Kojima, dass das dann natürlich sehr langwierig ist. Und auch früher, wenn man sich an das ein oder andere Spiel, auch bei modernen Spielen noch zurückerinnert, ist es sehr langwierig und es gibt oftmals keine gute Erklärung im Zusammenhang mit Spielspaß, warum ich jetzt diesen kompletten Weg zurückgehen muss. Ein Stichwort ist da Backtracking, auf das Spieler in den wenigsten Spielen wirklich Lust haben, was ich auch zu großen Teilen unterschreibe. Ich kann an einer Hand, denke ich, abzählen, die Spiele, wo mich klassische Fetch-Quests nicht gestört haben.
Also um mal nochmal diesen Begriff Fetch-Quest zu illustrieren, der ein oder die andere kennt vielleicht noch den Anfang von Baldur's Gate, da ist man in dieser Burg, Candlekeep, und alles, was man da macht, bis auf eine Quest, sind eigentlich Fetch-Quests. Das heißt, du sprichst mit Person A, die sagt dir, oh, ich habe mein Buch verloren, geh doch rüber zu Person B. Du gehst rüber zu Person B. Person B sagt dir, ja, das Buch ist da, nimmst du das Schwert aus der Truhe und das Heilmittel und dann gehst du zu dem einen Wächter, der sein Schwert von dir verlangt hat und weil du das Spiel schon gespielt hast. Und dann endlich bringst du das Buch zurück zu der Frau, mit der du am Anfang geredet hast, und die gibt dir dafür Geld. Dann gehst du in den Innenhof von der Burg und dann sagt dir jemand, ah, hier ist die Rolle, nimm die mal mit, und dann gehst du in die Baracke und gibst die Armbrustbeutel. Das nur zu untermalen, wie Fetch-Quests idealtypisch laufen können. Und ihr habt schon gemerkt aus meiner Schilderung, so richtig spannend ist das nicht.
Aber es gibt auch für mich ein Positivbeispiel von Fetch-Quests, weswegen ich sie mag und also weswegen es ein Potenzial gibt, sie zu mögen. Und das ist gerade im, ich nenne es jetzt mal Open-World-Bereich, beziehungsweise in einer Welt, die sich wandeln kann, wo die Entwicklung der Welt und Veränderungen in der Welt tatsächlich eine Rolle spielt. Und da ist mein großes Beispiel Legend of Zelda Majora's Mask, das im Grunde komplett aus Fetch-Quests besteht. Abgesehen von den 4, das ist ein Spiel, das sehr stark auf Nebenmissionen aufgebaut ist. Und diese Nebenmissionen haben immer etwas mit dem Leben der Charaktere in dieser Welt zu tun. Du triffst jemanden, der verzaubert wurde in eine unterschiedliche Form und deswegen sich vor einer anderen Person, die ihn nicht mehr wiedererkennen könnte, versteckt. Ich versuche hier 20 Jahre alte Spoiler gerade zu umgehen. Und du hilfst dieser Person und je nachdem, wie weit du ihr hilfst über die 3 Tage, man hat nur 3 Ingame-Tage in dem Spiel Zeit und dann muss man die Zeit zurücksetzen, weil sonst der Mond runter auf die Erde zu krachen droht. Das heißt, du hast A, gehört, das Hin- und Herlaufen ist nicht einfach nur eine Aufgabe, sondern es ist auch zusammenhängend mit, denk daran, dass du diese Zeit brauchst. Also erstmal, es ist Teil der Spielmechanik, dass du Strecken zurücklegen musst und dass dich das Zeit kosten kann. Auch wenn man das einigermaßen umgehen kann mit Schnellreise in dem Spiel natürlich. Aber auch ein Death Stranding hat ja solche Möglichkeiten, auch wenn man sie nicht immer einsetzen kann, gilt auch so bei Majora's Mask. Und dass, wenn du diese Fetch-Quest abschließt, du dann auch bei deinem Auftraggeber eine tatsächliche Veränderung in seinem Leben wahrnimmst. Du wirst mit Story belohnt. Du wirst damit belohnt, dass sie jetzt in einem schöneren Haus leben, dass sie jetzt endlich glücklich vereint sind. Witcher wäre ein Gegenbeispiel, wo du auch irgendwo zurückkommst und dann mit der Konsequenz deiner Entscheidung, wie du die Quest erledigt hast, das ist dann nochmal einen Schritt weiter als bei Legend of Zelda Majora's Mask, dass du siehst, dass du erlebst, wie die Welt sich verändert. Also in einer sich verändernden Welt durch deine Entscheidung kann ein Fetch-Quest durchaus sinnvoll sein, weil er ja will, dass du zurückkehrst. Du kommst ja tatsächlich zurück an einen Ort, den du mit deiner Leistung verändert hast, sei es zum Guten oder zum Schlechten. Und das ist dann für mich, als jemanden, der narrativ getriebene Spiele mag, tatsächlich mehr Belohnung als 5000 Gold.
Aber was du beschrieben hast, das hat ja mit der Quest an sich relativ wenig zu tun, sondern natürlich mit dem Drumherum, ja, also wie man eben die Geschichte erzählt, die man da drum gestaltet, um solch eine SpielerInnenhandlung. Und was ja an Death Stranding kritisiert wird, ist, dass es letztlich um wenig mehr geht, als von A nach B zu gehen. Und natürlich hat man da bestimmte Hürden. Diese Hürden werden aber, wenn ich das richtig sehe, eher oder richtig verstehe, man muss dazu sagen, ne, wir sind auch nur Menschen, wir haben es nicht geschafft, Death Stranding zu spielen. Ich sowieso nicht. Und Max sagt, er möchte keine 128 Euro dafür ausgeben, was ich auch verstehen kann. Und abgesehen davon, ne, brauchen wir auch erstmal die Zeit dafür.
Nun, jetzt kommt aber gerade, warum ich das betone, und ich wollte mich jetzt nicht zu sehr auf Death Stranding versteifen. Aber bei Death Stranding ist es so, und wer jetzt überhaupt nichts über das Spiel hören will, der kann jetzt eine Minute überspringen. Da ist es so, dass wenn man eine Lieferung, also eine der Hauptmissionslieferungen für ein Gebiet abgeschlossen hat und sich mit diesem Gebiet verbindet, dass danach zu sehen ist für dich, wie andere Spieler Abkürzungen eingebaut haben oder überhaupt Infrastruktur, die du mit nutzen kannst. Und von daher würde ich zumindest dem Spiel erstmal im positiven Zweifel zukommen lassen. Das ist ein Grund, jemanden immer wieder mit diesen Wegen zu konfrontieren, weil man A, sie selber mit beeinflusst und gleichzeitig sieht, wie andere Spieler sie beeinflussen. Das kann durchaus etwas zu dem Spielprinzip beitragen, dafür kenne ich es jetzt aber nicht. Der nächste Schritt, jetzt können alle wieder anschalten, also nur wer das gerade hört und denkt, ich habe keinen Minispoiler vielleicht gehört, der sollte sich ja auch vergegenwärtigen, ist es so schlimm, nur eine Art von Quest zu haben? Von dem, was bei Death Stranding ja auch angeprangert wird, ist, ja, du läufst da ja nur rum. Was auch streng genommen unfair ist, denn es ist ein anderes Rumlaufen als bei zum Beispiel Monster Hunter, wenn ich an ein typisches Leveln- und Looten-Spiel denke, wo, ja, rein vom Äußerlichen ihr natürlich viel mehr Aktionen macht, die euch auffallen. Was für Attacken macht ihr, mit was für Waffen kämpft ihr, welche Tiere jagt ihr? Death Stranding geht das Ganze dann halt behutsamer und langsamer an mit wie viel Kilogramm Pakete nehmt ihr mit? Wie leicht ist es dann zu steuern? Wie leicht ist es durch dieses oder jenes Areal zu steuern? Es ist eine ganz andere Art von Planung. Ich sage nicht, dass diese Planung einem genauso viel Spaß machen muss. Es soll Leute geben, denen macht Call of Duty richtig viel Spaß und es gibt Leute wie mich, die lässt es relativ kalt. Ich würde trotzdem nie sagen, dass ein Shooter oder First-Person-Shooter automatisch ein schlechtes Spiel ist, nur weil sie mir selten Spaß machen. Es geht für mich dann eher darum, wie wird der Weg in einer Quest wenn ich schon eine Erklärung bekomme für, warum sind es Fetch-Quests und diese Struktur ist in sich schlüssig und sinnvoll, ist es für mich kein großer Unterschied mehr zu einem Spiel, in dem du stringent von A nach B gehst, wie zum Beispiel, oder auch wenn nicht ganz, wenn es da Backtracking gibt, aber nehmen wir zum Beispiel ein Souls-Game. In einem Souls-Game geht es im Endeffekt auch darum, oder also in vielen Spielen, es fallen mir nur gerade ein, dass ihr irgendwo startet und ihr wollt irgendwo hin. Beziehungsweise das Spiel sagt euch oder irgendein NPC sagt euch, geh dahin, du musst dahin, du bist der Auserwählte, ich will ein goldenes Karnickel oder was auch immer. Es gibt immer einen Grund, weiterzugehen. Und wenn ihr den ersten Boss geschafft habt oder das erste Level, dann sagt euch irgendjemand, dass ihr das zweite Level machen sollt. Und das dritte Level und das vierte Level. Im Grunde ist das ja der einzige Aufbau, wie Story vorangeht in Videospielen, in dem Storypunkte Questpunkte gesetzt werden.
Aber jetzt, die Kritik an Fetch-Quests ist ja, genau wie an so Sammelquests, ist ja letztlich, dass es ein monotones, ein einfallsloses Design ist. Einfach zu sagen, ne, ihr erinnert euch, wie ich es geschildert habe, ich muss ja nicht viel machen als 3-4 Klicks in Baldur's Gate beispielsweise am Anfang, um irgendwo hinzukommen und dann wieder zurückzugehen. Das ist keine Herausforderung für mich. Genau wie bring mir 10 Wolfpelze. Das ist auch keine große Herausforderung, je nachdem, wie man es eben gestaltet. Man kann das alles irgendwie, indem man die Erwartungen der Spielenden nimmt und sie ein bisschen untergräbt oder anders darstellt oder so eine Geschichte auch einfach sehr schön erzählt, kann man das natürlich ansprechend machen. Aber der Vorwurf bleibt derselbe, und das ist ja auch die Grundlage des Vorwurfs an Death Stranding, dass es relativ simpel ist, die Struktur dieser Quest.
Ich denke, so ein Spiel wird immer Gefahr laufen, dass es so aufgenommen wird. Und erneut, also auch wenn wir hier jetzt gerade diesen schönen Diskurs führen von Johannes, fasst hier natürlich ganz zu Recht, und ich sehe einige Sachen ähnlich so, die Kritikpunkte auf, und ich versuche das Ganze zu verteidigen. Ich denke da an tatsächlich das Dragon Age Spiel, das mir am meisten Spaß gemacht hat. Und es ist tatsächlich Dragon Age 2. Das eine Schwäche hat, und zwar, dass es zu viele kleine Straßen gibt, die niemanden interessieren. Aber mich hat tatsächlich nicht gestört, dass es nur in dieser einen Stadt, bis auf ein, zwei Nebenmissionen, stattfindet. Und ihr dabei aber seht in Regelmäßigkeit, wie sich diese Stadt verändert, wie diese Stadt unterschiedlich auf euch reagiert. Deswegen habe ich vorhin, ja, es hat nichts mit dem Fetch-Quest selber zu tun, aber es hat mit der Einbindung des Konzepts Fetch-Quest zu tun, was ich vorhin mit Legend of Zelda erwähnte. Deswegen sage ich, wenn es einen Grund für mich gibt, dass ich mache immer wieder von dem, ich glaube bei Death Stranding, diesem Bridges Hauptquartier, ich starte immer wieder da, oder fast, je nachdem, was man in der Story macht. Ich starte fast immer wieder von dort und mache mich auf den Weg und bringe Pakete von A nach B. Aber das Prinzip soll ja sein, dass diese Reise immer wieder eine andere ist, weil du woanders hin musst, weil du andere Pakete mitnehmen musst, weil auf dem Weg dieser Zeitregen runterkommen kann, manchmal aber auch nicht. Inwiefern das zufällig ist oder nicht zufällig, also die Herausforderung soll immer wieder eine andere sein und du sollst mit dieser Welt immer wieder anders konfrontiert werden, so wie das bei Legend of Zelda Majora's Mask zumindest für die technischen Möglichkeiten damals war, so wie das in Witcher teilweise ist, dass du damit leben musst, dass die dich in einem Dorf nicht mehr sehen wollen oder dass dieses Dorf jetzt einfach nicht mehr existiert aufgrund deiner Entscheidung. Und dann, deswegen sage ich, und dann gibt es für mich einen erzählerischen Schluss, der gezogen wird aus einer Fetch-Quest. Trotzdem ist es natürlich eine riesige Aufgabe und Videospiele, ähnlich wie das richtige Leben, da muss ich nicht mehr sagen, Videospiele sind nicht so weit, ähnlich wie das richtige Leben. Wenn ihr jeden Tag das Gleiche macht, wird es immer Tage geben, die langweilig sind. Aber, und das ist jetzt mein großes, jetzt drehe ich das Ganze mal um, seht euch jedes Videospiel an, das ihr jemals gespielt habt. Ihr werdet kaum eins finden, wo, wenn ihr nicht mal komplett ehrlich zu euch seid, es nicht irgendwo dieses eine Level oder diese eine Gameplay-Mechanik gab oder dieses eine irgendwas, bei dem ihr euch dachtet, Spaß ist es jetzt nicht, aber ich nehme es in Kauf, weil das, was danach kommt, wieder richtig viel Spaß macht.
Und Spaß ist hier ja der zentrale Punkt. Bei Death Stranding haben wir eben die Situation, es versucht sehr realistisch zu sein in seiner Vorbereitung, in seiner Durchführung. Man muss eben gucken, dass man die Spielfigur richtig bepackt und dass das auch ausgewogen ist. Und wenn man stolpert, dann muss man versuchen, sich wieder auszubalancieren und so weiter und so fort. Aber da ist halt die Frage, macht dieser Weg, und der Weg ist ja das Ziel, auch bei Death Stranding, macht das wirklich Spaß? Belohnt einen dieses Spiel für die Mühen, die man da auf sich nimmt? Und ich glaube, das ist einer der zentralen Vorwürfe, die an Death Stranding eben gemacht werden, dass nein, diese Belohnung ist nicht angemessen der Arbeit, die man sich tatsächlich mit dem Spiel macht, und das Reisen an sich ist nicht so unterhaltsam, als dass eben diese zusätzliche Arbeit gerechtfertigt wäre. Jim Sterling hat das in seinem Eindrucksvideo relativ gut dargestellt, dass das Problem ist, dass dieses Spiel sich zu ernst und zu realistisch nimmt und dabei aus dem Blick fällt, ja, worum es eigentlich geht, nämlich darum, Spaß zu haben mit diesem Spiel und nicht einfach, dass es eben eine Arbeit ist. Als Gegenentwurf könnte man beispielsweise Breath of the Wild einführen. Das hat irgendwie Fetch-Quests, ja, oder Sammelquests. Es hat keine, in dem Sinne, kein wirklich gutes Quest-Design. Es hat aber auch relativ wenige traditionelle Aufgaben, die man eben lösen muss. Sondern es ist viel, man sammelt viel mehr nebenbei auf. Es geht viel mehr ums Erkunden. Es geht viel mehr um den eigenen Antrieb, den man hat, wenn man dieses Spiel spielt. Man denkt sich, oh, da sind Monster, da schaue ich mal vorbei. Moment, habe ich überhaupt die richtigen Waffen dafür? Zum Beispiel ist ein typischer Gedanke, den man dann hat. Oder ich brauche, weiß ich nicht, noch 10 bestimmte Steine, um irgendwas Tolles zu craften oder sowas. Wobei das Crafting ja relativ simpel ist in diesem Spiel und sich eigentlich nur hauptsächlich auf Kochrezepte bezieht. Aber ich brauche vielleicht Gegenstand XY und der wird nur von bestimmten Tieren oder von bestimmten Umweltsachen fallen gelassen. Also begibt man sich danach auf die Suche. Das heißt, das Tolle an Breath of the Wild ist, es kann einen aus sich heraus, aus seiner Umwelt immer wieder dazu motivieren, unterwegs zu sein. Und Death Stranding braucht dafür eben eine externe Motivation.
Und hier würde ich jetzt abschließend sagen, nein. Und tatsächlich ohne das Spiel gespielt zu haben, sondern nur von den Gameplay-Videos und den Inhalten, weil genau was du gesagt hast, hättest du am Anfang nicht Breath of the Wild gesagt, hätte ich problemlos Death Stranding, Minecraft, No Man's Sky, ich hätte irgendein Spiel, das eine eigene Logik hat, was Open World ist und sehr offen gehalten ist, nehmen können und sagen können, das ist genau dieses Spiel. Denn du kannst ja bei Death Stranding jede Menge Infrastruktur bauen, um dir die Reisen leichter zu machen. Die Frage ist natürlich, warum mache ich das? Ich glaube tatsächlich, dass das große Problem ist, dass Death Stranding unfassbar langsam ist. Dass Death Stranding ähnlich wie Red Dead Redemption 2 ein Spiel ist, das es für viele mit dem Realitätsfaktor übertreibt und dass diese Geduld nicht mehr da ist. Und das ist kein Vorwurf an die Spieler, weil ich selber noch nicht gespielt habe und es gut sein kann, ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt und auch wenn ich es durchgespielt habe, fand ich, dass es sich zu langsam gespielt hat. Dass es dafür, was es machen wollte, vielleicht ist das bei Death Stranding anders, aber für das, was Red Dead Redemption 2 machen wollte, hatte ich das Gefühl, für mich als Spieler, das ist zu langsam. Ich habe da keine Freude dran gefunden und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es bei Death Stranding so ist, aber gleichzeitig ist Death Stranding von dem, was ich sehe, anders als in Red Dead Redemption, in dem ich eben nicht aktiv die Welt gestalten kann. Ich kann nur ganz viele vorgegebene Nebenmissionen oder kleine Spirenzchen wie ein Kartenspiel, ein Pferderennen oder so machen. Bei Death Stranding bekomme ich ja auch die Chance, die Welt zu verändern und mit ihr zu interagieren. Und das finde ich zumindest erstmal vom Prinzip ziemlich spannend. Ob man noch in 2 Jahren über dieses Spiel tatsächlich reden wird, also in einer positiven Art, was Questgestaltung oder Weltgestaltung angeht, das ist zu bezweifeln, weil ich glaube, dass Fetch-Quests einfach einen zu schlechten Ruf haben. Sei der jetzt gerechtfertigt oder nicht, gerade auch im Kontext von Death Stranding. Ich habe hier versucht, meine Positivbeispiele darzulegen, aber Johannes hat auch durchaus nachvollziehbar und sehr verständlich und dargelegt, warum es eben auch ätzend langweilig sein kann. Und Ich denke tatsächlich abschließend zum Thema Death Stranding, dass jeder, der sagt, ich fand die Story richtig geil, im Grunde unglücklich mit diesem Spiel sein muss, weil ja das Gameplay in der Mitte wenig mit der Story direkt zu tun hat. Da geht es nicht um irgendein, oh, riesige Dämonen und sonst was und wir müssen das Schicksal der Welt irgendwie beeinflussen, sondern du bringst ein Paket von A nach B. Du sagst Leuten, ey, die Person, die du seit Jahren vermisst, weil du dachtest, die ist tot, die wohnt einen Kilometer von hier entfernt und weil ihr beide euren Bunker nie verlassen habt, wisst ihr das nicht, aber dank mir wisst ihr das jetzt. Ich denke, dass dieses Prinzip, wenn es gut umgesetzt ist, durchaus Spaß machen könnte. Aber ob so langsam sein muss und gerade ob in einer Welt, wo alles schneller wird und wir uns dabei erwischen, dass wir am Tag 100, 200, 300 Mal auf unser Smartphone gucken, ist sowas schlichtweg schwierig. Also Death Stranding macht sich das Leben auch schwer, aber im Angesicht eines anderen Spiels, das ich erwähnt habe, und damit versuche ich irgendwie so eine Art Schlusspunkt zu finden, Dark Souls, das in einer Zeit rauskam, wo jeder gewohnt war, press X to win, das wirklich Leuten wieder gezeigt hat, es gibt eine andere Art, ein Spiel zu spielen. Und wenn das bei Death Stranding eine Langsamkeit ist, die vielleicht was Meditatives haben kann, wie bei Dead Game Company mit Flower und Journey, dann so sei es. Aber auch Journey haben nur gefühlt eine Handvoll Leute gespielt im Vergleich zu Spielen wie eben einem Call of Duty oder einem Breath of the Wild. Und damit beobachten wir vielleicht, wenn es gut läuft, einen der schönsten, aber auch teuersten Nischentitel der letzten 20 Jahre Videospielgeschichte.
Nee, ein letzter Punkt ist mir da halt noch wichtig. Ich glaube, dass so auf diesen Fetch-Quest-Moment festgehangen wird, ist halt auch einfach, dass Death Stranding da Opfer seines eigenen Hypes geworden ist, ganz klar. Es war lang nicht klar, was der Inhalt des Spiels ist, woraus die eigentliche SpielerInnen-Handlung besteht. Es wurde viel Buhai gemacht, eben um die digitalisierten SchauspielerInnen, die da mitspielen. Aber es war lange nicht klar, was machen wir da eigentlich? Genau wie bei No Man's Sky beispielsweise war das ja auch lange nicht klar. Das haben Max und ich im Vorfeld ja immer wieder betont. Es sieht super aus, aber was machen wir da eigentlich? Und genau dasselbe ist bei Death Stranding letztlich auch passiert. Und ich glaube, dass aus dieser Kritik auch an der Langsamkeit, auch an eben dem Pakete von A nach B bringen, spricht natürlich auch so ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass Death Stranding nicht der bahnbrechende Titel geworden ist, den man sich vielleicht erträumt hat. Insofern sollte man sich das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das Marketing, dass der Hype da ganz viel auch Enttäuschung einfach hervorbringt, weil letztlich nichts so gut sein kann wie das, was wir uns darunter vorstellen.
Über das Thema reden wir dann vielleicht in einer der nächsten Wochen wieder. Ich meine, Weihnachten kommt, die Zeit schlechthin, wo man sich auf irgendwelche Spiele hingehypt hat und sagt, jetzt kaufe ich mir das zu Weihnachten oder lass es mir schenken und das wird das größte Ding aller Zeiten. Und dann erwischen wir uns dabei, dass wir entweder bitter enttäuscht sind oder so Stockholm-Syndromartig uns einzureden versuchen, nee, das Spiel ist richtig gut, ich habe da jetzt richtig Spaß mit, Johannes. Es kann halt nicht alles Rocket League sein oder wie unser guter Freund Walde sagen würde, Doom. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Leute von euch, die sich für dieses Spiel interessieren und es auch schon gespielt haben, ihre Freude damit haben, dass ihr euch nicht denkt, um Gottes Willen, was ist das denn? Wenn es so ist, ja, dann ist es halt so. Also niemand zwingt euch, dieses Spiel zu mögen. Ich denke, der Punkt, den Johannes gebracht hat mit dem Hype, ist nochmal ganz wichtig. Lasst euch nicht einreden, dass ihr dieses Spiel lieben und oder hassen müsst, sondern schaut einfach, was ihr aus dem Spielprinzip rausnehmen könnt. Ich, meines Zeichens, bin ganz happy, dass es zumindest wieder so ein Gespräch um ein Videospiel gibt in der Größenordnung. Und dass wir, wenn es gut läuft und dieses Spiel am Ende eher am positiven Spektrum rauskommt, wir tatsächlich wieder ein Spiel haben, in dem es nicht in erster Linie um Abballern und Zerstören und Plattwalzen geht, sondern um, Laufen. Und uns läuft die Zeit jetzt auch davon, weswegen ich sage, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal mehr Spieler. Ciao, ciao.
Auf Wiederhören.